Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Serafin von Rohn.
Ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik. So, wir haben jetzt eine Woche vergehen lassen, weil wir letzte Woche ein Interview hatten und uns gedacht haben, wenn wir jetzt nochmal 2 Wochen warten, dann werden wir 4 Wochen haben, die wir aufzubereiten haben. Das wollen wir noch nicht machen. Wir haben gedacht, 3 Wochen ist gut. Deswegen diese Woche eine kurze und knackige Folge und vielleicht auch noch ein paar Worte zum Interview. Wir hatten den Burkhard Hoffmann hier von der Stiftung Umwelt-Energierecht und es hat richtig Spaß gemacht. Also nochmal danke dir, Burkhard. Wir haben den Delegated Act zur RED II diskutiert. Da hat die Europäische Kommission den Auftrag bekommen, die grüne Eigenschaft von Wasserstoff nochmal näher zu beschreiben. Also welche Projekte werden die Chance haben, grünen Wasserstoff zu produzieren? Und da haben wir Fragen durchdiskutiert, wo ist diese Regelung jetzt gültig? Welche Projekte haben eben diese Chance und was sind die Kriterien? Und vielleicht hier ganz kurz als Teaser, wenn es euch interessiert, hört euch das Interview selbst an. Das Leitmotiv ist die Zusätzlichkeit. Also wie kann man sicherstellen, dass es mit dem grünen Wasserstoff wirklich zur tatsächlichen THG-Minderung kommt und es nicht zu einer bloßen Verschiebung zwischen den Sektoren kommt. Und deswegen muss der Strom, der für den grünen Wasserstoff benutzt wird, zusätzlich produziert werden. Also die Anlagen müssen zusätzlich dazu gebaut werden.
Gut, damit steigen wir aber ein in Redispatch Nummer 12 und auch gerne nochmal der Aufruf, Kommentare zur letzten Folge über all die bekannten Kanäle, also gerne E-Mail schreiben oder über LinkedIn uns einfach kurze Nachricht schreiben. Würde uns natürlich interessieren, wie jetzt die Sonderfolge ankam, ob wir sowas öfter machen sollen. Genau, natürlich vor allen Dingen auch ergänzend, weil Fokus bleibt natürlich der Nachrichtenüberblick. Und hier heute zum Einstieg ein kurzes Stimmungsbild vom BDW-Kongress. Das ist ja sozusagen der Branchentreff in Berlin immer, wo all die unterschiedlichen Akteure der Energiewirtschaft zusammenkommen und mit hoher Politikprominenz, ja, Kanzler Olaf Scholz war da, Minister Robert Habeck und war sehr interessant und im Sinne Stimmungsbild fand ich besonders interessant, dass meistens gar nicht so kontrovers diskutiert wurde zu den einzelnen Themen. Das heißt, den meisten ist eigentlich klar, was jetzt passieren muss. Es ist schon auch Aufbruchstimmung. Es ist klar, dass jetzt wirklich viel auch investiert wird. Und es geht eigentlich nicht mehr um das Ob und auch fast schon gar nicht mehr so stark um das Wie, im Detail natürlich schon. Aber eigentlich geht es vor allen Dingen immer darum, beschleunigen, 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 was wirklich in vielen Bereichen einfach das Leitmotiv schlechthin war. War sehr interessant. Kann ich auch jedem empfehlen, der da die Chance hat, da mal teilzunehmen. Jetzt kommen wir aber wirklich zu den Nachrichten und ja, da starten wir traditionell mit Nachrichten rund um den Angriffskrieg auf die Ukraine und welche Auswirkungen das auf die Energiewirtschaft hat.
Richtig, die Liste der Länder, die jetzt kein Gas mehr aus Russland bekommen, die ist länger geworden in den letzten 3 Wochen. Wir hatten noch Finnland in der letzten Folge erwähnt, dass das auch kurz nach der Beitrittserklärung oder sie haben verkündet, dass sie so an NATO beitreten wollen. Daraufhin hat erst Russland den Strom, dann den Gashahn zugedreht. Jetzt ist Niederlande und Dänemark gefolgt. Die Unternehmen Gasterra und Ørsted sowie Shell bekommen jetzt weniger oder kein Gas mehr aus Russland. Russland begründet das ja immer damit, dass die Unternehmen nicht wie gewünscht in Rubel zahlen wollen und deswegen die Gaslieferungen eingestellt werden. Und da hat jetzt der stellvertretende Ministerpräsident Alexander Nowak aus Russland auch mal eine Liste angekündigt, wie viele Unternehmen sind denn bis jetzt nicht bereit, diesen Kniff über die Gazprom-Bank zu gehen. Die Liste habe ich jetzt nicht gefunden, aber er hat gesagt, circa die Hälfte aller Gazprom-Kunden, das sind insgesamt 54 Firmen, die sind bereit, dieser Forderung nachzukommen und die Europäische Kommission scheint diesen Prozess über die Gazprom mit den 2 Konten zu akzeptieren Und die Unternehmen, die das nicht machen, die scheinen hier ein bisschen, ja, hat gesagt, auf der Abschlussliste zu stehen. Es scheint sich auf jeden Fall hier in zwei Gruppen zu unterteilen. Einmal die Länder Polen, Bulgarien, Finnland, Niederland, Dänemark, die sich da nicht daran halten wollen. RWE, VNG, Uniper aus Deutschland sowie OMV aus Österreich, ENGIE aus Frankreich, Eni aus Italien, die zahlen das russische Gas weiterhin jetzt noch mit Euros, aber mit diesem Zwei-Konten-Prinzip auf der Gazprombank. Die Gaslieferungen nach Niederlande und Dänemark, die haben zur Folge, dass jetzt 10% weniger Gasfluss über Nord Stream 1 nach Europa kommt. Das soll über den europäischen Binnenmarkt ausgeglichen werden. Eine dritte Entwicklung, eine dritte Möglichkeit, damit umzugehen, zeigt gerade Serbien. Sie haben jetzt neue Gaslieferverträge mit Russland geschlossen. Jetzt, ich bin mir nicht ganz sicher, wann die ausgelaufen wären, aber im Kontrast zu den Sanktionen scheint hier Serbien einen anderen Weg zu gehen und hat neue Verträge geschlossen.
Einen ganz anderen Weg gehen wir ja grundsätzlich auch seit dem Beginn des Krieges durch weitere Energiepartnerschaften. Da hatten wir das Thema ja auch schon öfter hier. Und hier gab es eine neue Erklärung zur Energie- und Klimapartnerschaft mit den USA. Und zwar wurde das auch entsprechend prominent unterzeichnet von Robert Habeck und Annalena Baerbock mit dem US-Sondergesandten für das Klima John Kerry und dem amerikanischen Energieminister David Turk. Und das geschah am Rande des G7-Gipfels und es soll eben drei Schwerpunkte für die Zusammenarbeit geben. Die Beschleunigung von Klimaschutzmaßnahmen, also auch hier wirklich wieder das Thema schneller, schneller, schneller. Die Entwicklung und Anwendung von Technologien zur Beschleunigung der Energiewende sowie die Förderung von ambitionierter Klimapolitik und Energiesicherheit in Drittstaaten, also auch wieder das Thema Sicherheitspolitik. Ganz konkret soll es hier dann um das Thema vor allen Dingen Offshore-Wind, Wasserstoff und emissionsfreie Fahrzeuge gehen. Und die Arbeit hat angeblich auch schon gestartet und zwar in Form von Arbeitsgruppen.
USA tritt ja auch als LNG-Exporteur und aus Sicht der EU als Importeur auf. Der andere Weg ist nach wie vor über die Ukraine. Hier ein kurzer Zwischenstand. Die Ukraine-Transite sind deutlich zurückgegangen im Vergleich zu Anfang Mai um circa die Hälfte. Das hatten wir auch schon eingeschätzt. Das liegt hauptsächlich mit dem geschlossenen Grenzpunkt Chernivka zusammen, falls ich das richtig ausgesprochen habe. Und ja, darüber gingen ursprünglich ein Drittel der Transite. Jetzt scheint es wohl noch ein bisschen mehr zurückgegangen zu sein, circa die Hälfte. Den Markt hat das wenig interessiert, da die LNG-Angebote auf hohem Niveau sind, unter anderem eben auch aus den USA.
Genau, da ist ja sehr viel passiert, das Thema LNG, Liquefied Natural Gas, also die Möglichkeit, Gas eben nicht über Pipelines, sondern über Schiffe nach Europa zu bringen, hat ja massiv an Bedeutung gewonnen und da gab es jetzt auch wieder eine Meldung aus Italien und zwar der Fernnetzbetreiber, also derjenige, der die großen Gasleitungen betreibt, hat jetzt so ein FSRU, so ein Floating Storage and Regasification Unit gekauft. Also das ist sozusagen ja so ein schwimmender Terminal, den man relativ schnell installieren kann. Ist ja auch so für Deutschland erstmal geplant. Ganz interessant, da ist auch ein Preis genannt. Dieses Schiff kostet eben 330 Millionen Euro und ist aus dem Jahr 2015, also noch nicht mal ein neues. Also hier geht es wirklich um viel Geld. Ich weiß nicht, ob der Preis jetzt so hoch ist, weil die Nachfrage so hoch ist oder ob die wirklich so teuer sind. Und genau, soll vor Norditalien dann anlanden und hat dort eine Kapazität, also die Regasifizierungskapazität, wie viel kann man da letztendlich über LNG-Tanker dann an Land bringen, von 5 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Also das könnte so ungefähr 6,5% des italienischen Gasverbrauchs dann entsprechen. Und man kann tatsächlich wohl schon Kapazitätsbuchung ab Anfang 2023 dann vornehmen. Also da geht es dann richtig schnell. Auch in Deutschland geht es weiter mit der LNG-Infrastruktur, hatten wir auch schon hier in Redispatch, und zwar das Thema Rabatt auf die entsprechenden Netznutzungsentgelte. Hier ist es so, dass hier ein Rabatt von 40% jetzt gegeben wurde durch die Bundesnetzagentur auf Gasmengen, die über diese geplanten LNG-Terminals reinkommen, um das entsprechend anzureizen, weil ja perspektivisch erstmal LNG teurer ist und dann sozusagen hier das ein bisschen zu kompensieren. Und weiterer Punkt im Bereich LNG ist, dass jetzt im Konsultationsentwurf für den Netzentwicklungsplan 2022 der FNB Gas, das ist sozusagen die Vereinigung der ganzen Fernnetzbetreiber in Deutschland, angekündigt hat, diesen Konsultationsprozess eben in zwei Stufen zu machen, um eben auch diese neue LNG-Infrastruktur entsprechend berücksichtigen zu können.
Thema Gasknappheit. Da hat die Bundesregierung jetzt im Bundeskabinett, heute war eine Sitzung, also ganz frisch, wir nehmen am Mittwoch auf, einen Entwurf für ein Gesetz namens Ersatzkraftwerke-Bereithaltungsgesetz gebilligt. Darin soll geregelt werden, falls das Gas wirklich knapp ist, dann ist die Bundesregierung in der Lage, die Gasverstromung herunterzufahren. Also wie können wir in Zeiten der Gasknappheit weiter Gas einsparen? Wir können im Stromsektor anstatt aus Gas dann Kohle oder Öl hernehmen, um Strom zu produzieren. Das soll nur möglich sein, wenn wirklich die Alarmstufe ausgerufen ist. Wir erinnern uns, das ist die zweite Stufe. Die erste Stufe ist die Frühwarnstufe, dann kommt die Alarmstufe, dann die Notfallstufe. Momentan sind wir noch in der Frühwarnstufe. Diese Bestimmung ist bis 2024 befristet und wird so umgesetzt, dass dann ein Finanzaufschlag auf die Kosten der Gaskraftwerke aufgeschlagen wird. Also es soll sich nicht mehr lohnen, dann aus Gas Strom herzustellen. Nochmal zur Einschätzung, derzeit werden 10-15% des Stroms aus Gas erzeugt und ausgenommen sind KWK-Anlagen, also falls die Gaskraftwerke auch für die Wärmeerzeugung zuständig sind, im Fernwärmenetz beispielsweise, dann sollen diese Anlagen nicht darunter fallen. Also die Wärmeversorgung soll davon nicht beeinträchtigt werden.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt, um durch den kritischen Winter zu kommen, sind ja die Speicherfüllstände und dort wurde ja auch die entsprechende gesetzliche Grundlage geschaffen, hier entsprechend sicherzustellen, dass die Speicher bis zum Winter geladen werden. Das hatten wir auch schon entsprechend thematisiert und dort gab es jetzt eben die erste SSBO-Ausschreibung. SSBO steht für Strategic Storage Based Options. Also letztendlich hier die Möglichkeit, strategisch entsprechend sicherzustellen, dass die Speicher in Deutschland geladen werden, aufgefüllt werden mit Erdgas. Und diese Ausschreibung hat jetzt tatsächlich stattgefunden und hat in Summe 371 Millionen Euro gekostet. Das war aufgeteilt in 5 Zonen und 2 Zonen waren tatsächlich unterdeckt. Also da wurden die ausgeschriebenen Mengen so in der Form nicht erfüllt. In 3 Zonen gab es ein Überangebot. Also in Summe fehlt noch etwas. Und die Kosten werden dann entsprechend über eine neue Umlage auf die ganzen Bilanzkreise verteilt. Also das Gesetz wird angewendet. Es gibt entsprechend jetzt hier marktlich diese Ausschreibung, dass die Speicher gefüllt werden. Und es geht doch um eine erhebliche Menge hier, was das an Kosten verursacht. Und das werden wir dann natürlich als Verbraucher auch on top noch sehen dann.
Okay. Nichtsdestotrotz ging es jetzt recht zackig mit dem Gesetz.
Ja.
Ein kurzer Blick auf die Preise, wirklich nur ganz kurz. Die sind weiterhin sehr hoch und es hat keine signifikanten Entwicklungen gegeben, weder nach oben noch nach unten. Die Terminprodukte steigen ganz leicht weiter an. Genau, aber sonst auf ähnlichem Niveau.
Was wirklich die Nachrichtenlage sehr dominiert hat in letzter Zeit, war das Thema Ölembargo, weil man sich hier auf EU-Ebene auch nicht wirklich einig war, in welcher Form das konkret dann umgesetzt werden soll. Es ging jetzt dann doch schon sehr schnell und zwar wurde das entsprechende EU-Amtsblatt veröffentlicht und zwar zur EU-Verordnung über das 6. Sanktionspaket und mit dieser Veröffentlichung vom 4.6. ist jetzt dieses Ölembargo tatsächlich in Kraft und Wie sieht das jetzt aus? Also es ist jetzt verboten, russisches Rohöl über Tanker nach Europa zu bringen. Also das heißt im Umkehrschluss, über Pipelines ist es erstmal noch erlaubt. Hier gibt es eben einzelne Länder, die davon stark abhängen. Und hier gibt es dann im Prinzip Übergangsregelungen. Es gibt auch für die, die per Tanker entsprechend importieren, Ausnahmen, und zwar speziell Bulgarien aufgrund der geografischen Lage. Hier ist noch ein Übergang bis zum 31.12.2024 vorgesehen, für Kroatien bis Ende 2023, dass hier weiter über Tanker importiert werden kann. Und was die Importe über Pipelines betrifft, ist das vor allen Dingen eben Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei und auch Deutschland. Auch hier hatten wir ja schon über die Raffinerie, die hier direkt am russischen Pipeline-Import hängt, berichtet. Und Deutschland und Polen haben aber gesagt, sie wollen bis Ende des Jahres trotzdem aussteigen. Also auch wenn das in dieser Verordnung so nicht vorgesehen ist, wollen sie im Prinzip dennoch sagen, bis Ende des Jahres auch kein Pipeline-Import mehr.
Das heißt, es ist keine Übergangsregelung für Deutschland, sondern es ist eine Ausnahme und Deutschland sagt jetzt von sich aus, okay, danke für die Ausnahme für Schweden, aber jetzt haben wir ein bisschen Zeit, um wirklich eine vernünftige Lösung zu finden, aber wir wollen trotzdem raus.
Genau, also rein formal ist es so, dass es ja jetzt erstmal noch nicht mal eine Übergangslösung ist, sondern es ist einfach so, Pipeline-Importe sind weiterhin erlaubt.
Okay.
Genau, es betrifft erstmal nur die Tanker und genau die Raffinerie in Schweden hängt da ja dran und da ist es so, aber dass Deutschland gesagt hat, nein, damit das Embargo entsprechend auch Wirkung entfaltet, will Deutschland auch bis Ende des Jahres aus diesem Pipeline-Import raus. Okay. Und was noch interessant ist, ist auch so, dass dann ab dem 6.12. diesen Jahres auch kein Rohöl aus diesen Ländern dann weiterverkauft werden darf. Also es ist jetzt nicht so, dass dann irgendwie Ungarn oder so entsprechend über die Pipeline Öl importiert und dann einfach an die Nachbarländer verkauft. Also in der Übergangszeit ja, aber dann ab Dezember nicht mehr. Und ab Februar nächsten Jahres sollen dann auch keine Raffinerieerzeugnisse mehr verkauft werden. Da gibt es noch eine kleine Ausnahme. Tschechien darf aber noch bis Dezember nächsten Jahres auch die Raffinerieprodukte weiterverkaufen innerhalb der EU.
Okay, ein kleines Update zum Kohleausstieg. Wir haben gelernt, dass Kohle jetzt auch im Notfall Gas ersetzen soll, zum Beispiel in der Stromerzeugung. Das hat aber keine Auswirkungen laut Regierung auf den geplanten Kohleausstieg. Und auch zwei Beispiele, dass der Prozess auch wirklich weitergeht. Da sind jetzt die Ergebnisse der 5. Ausschreibungsrunde der sogenannten Stilllegungsauktionen bekannt gegeben worden. Da gehen jetzt 1 Gigawatt Kohlekraftwerkskapazitäten vom Netz. Das muss bis spätestens 2024 passieren. Genau danach können sie eventuell in die Netzreserve, falls sie systemrelevant sind, aber dann sind sie erstmal weg. Und die nächste Ausschreibung ist für den 1. August angekündigt. Also Kraftwerksbetreiber haben jetzt die Möglichkeit, weitere Angebote einzureichen. Es wird um 700 Megawatt gehen.
Kurze Nachricht noch zum Thema Energiepreise. Es ist ja so, dass da vor allen Dingen die energieintensiven Unternehmen betroffen sind, also ja, Stahlindustrie, chemische Industrie, Zementindustrie, also alle, die für ihre Produktionsprozesse wirklich viel Energie einsetzen. Und hier ist jetzt angekündigt worden, dass hier 5 Milliarden Euro bereitgestellt werden, insbesondere für diese energieintensiven Unternehmen. Das ist auch Teil des bereits April vorgestellten Hilfsprogramms für die Wirtschaft. Und in diesem Hilfsprogramm stehen auch weitere Bürgschaften, Zuschüsse und ein Kreditprogramm der staatlichen KfW. Aber jetzt erstmal diese 5 Milliarden, die zur Verfügung gestellt werden, sollen insbesondere für die energieintensive Industrie.
Gut, dann kommen wir jetzt zu einem ganzen Block an weiteren Nachrichten aus der Energiewirtschaft, die jetzt nicht direkt mit dem Krieg zusammenhängen. Da haben wir so 6, 7 dabei. Ganz nett zu sehen, dass auch wirklich was außerhalb des Krieges passiert. Manchmal ist die Aufnahmespanne ja recht begrenzt auf ein Thema. Eine Nachricht kommt vom BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die haben vor circa 2 Wochen die Allgemeinverfügung zum Smart Meter Gateway Rollout zurückgezogen. Der Auslöser war ein Gerichtsurteil des Oberverwaltungsgerichts in Nordrhein-Westfalen, die Teile davon als rechtswidrig erklärt haben. Und da war wohl jetzt die ausgewählte Lösung, dass man die gesamte Verfügung zurückzieht, um die verbauten Smart Meter jetzt weiter betreiben zu können und auch einen weiteren Einbau zu ermöglichen. Das hat jetzt aber auch zur Folge, dass dieser offizielle Pflicht-Rollout nicht mehr besteht. Also der Stopp dieses Rollouts. Der soll jetzt neu geplant werden und wir sind gespannt, was da noch kommt.
Ja, wirklich ein leidiges Thema. Uns hat das ja auch die letzten Jahre intensiv beschäftigt in den Syntec-Projekten, speziell bei uns in dem CCell-Projekt, wo es einfach darauf ankam, dass diese Smart Meter zur Verfügung stehen, entsprechend eingebaut werden. Die Idee als solches ist ja schön, dass sozusagen hier durch diese Messeinrichtung auch neue Geschäftsmodelle der Nutzung von lokalen, regionalen, kleinen Flexibilitäten ermöglicht werden. Und ja, jetzt sozusagen ein neuer Höhepunkt in diesem verzögerten Rollout, der Stopp des Rollouts. Ja. Anderes Thema, ThyssenKrupp steht wohl vor der Investition, konkret in grünen Stahl, und das soll ja mittels H2-Direktreduktion passieren. Also statt Kohle soll dann Wasserstoff eingesetzt werden, um hier entsprechend Stahl herzustellen. Das ist ja in allen Konzepten so die Lösung für die Zukunft, wie wir auch weiter Stahl produzieren können, ohne entsprechend viele CO2-Emissionen dann zu emittieren. Und hier ist es so, dass die Entscheidung jetzt im Herbst fallen soll, und zunächst soll dort Erdgas eingesetzt werden, eben als Brückentechnologie, aber sozusagen die Infrastruktur, die Anlage soll dann eben so gebaut werden, dass dann auch Wasserstoff eingesetzt werden kann. Grundsätzlich in den Maßstäben für ThyssenKrupp erstmal eine kleine Anlage mit einer Kapazität von 1,2 Millionen Tonnen Stahl, und dafür würden dann etwa 70.000 Tonnen Wasserstoff benötigt werden. Die meisten Länder veröffentlichen ja inzwischen eigene Wasserstoffstrategien. Auch Österreich hat jetzt eine Wasserstoffstrategie vorgestellt. Hier ist das Ziel, ungefähr umgerechnet 4 TWh Wasserstoff aus Elektrolyse zu erzeugen. Und das soll dadurch geschehen, dass bis 2030 eine Elektrolyseleistung von 1 Gigawatt aufgebaut wird.
Die Leistungen werden ausgebaut, auch in der Nordsee, die sollen sich verfünffachen, die Stromerzeugungskapazitäten. Ne? Dementsprechend hier eine gute Nachricht, TenneT hat dort in der Region einen kleinen Abschnitt einer 380 kV-Leitung in Betrieb nehmen können. Das soll jetzt die Transportkapazität verdreifachen, ne? Und die alleinige Bauzeit soll auch nur 2,5 Jahre gewesen sein. Also Genehmigung ist da jetzt nicht mit einbegriffen, aber finde ich trotzdem interessant, dass die Bauzeit an sich doch recht kurz ist.
Aus meiner Sicht noch eine gute Nachricht. SMA will die Produktionskapazitäten verdoppeln. SMA baut ja vor allen Dingen Wechselrichter, die dann entsprechend für die ganzen Projekte der erneuerbaren Energien benötigt werden. Und hier soll die Kapazität von 21 Gigawatt auf 40 Gigawatt erhöht werden, mit dem Fokus auf das Großanlagengeschäft. Also ich denke mal dann vor allen Dingen die großen PV-Parks, die jetzt überall entstehen sollen. Und der Baubeginn der Fabrik soll tatsächlich Ende des Jahres dann auch loslegen.
Zum Ende vielleicht ein kleines Reizthema. Die Bundesregierung hat ein Windflächenbedarfsgesetz angekündigt, in dem klare Pfade für die Bundesländer festgelegt sind, wie viel Prozent sie ihrer Landesfläche für die Windkraft ausweisen sollen. Also beispielsweise Bayern, da steht dann drinnen, bis zum 1. Januar 2027 sollen 1,1% der Landesfläche ausgeschrieben sein und bis 2033 sollen es 1,8% der Landesfläche ausgeschrieben sein. Falls die Bundesländer das nicht schaffen, ne, dann können die Abstandsgesetze in diesen Bundesländern fallen. Da hat heute auch am 8.6. Aiwanger schon reagiert. Sie haben eine Pressemeldung rausgeschickt, in der er recht gelassen sich zeigt. Denn die kürzliche Lockerung der 10H-Regel in Bayern, die soll ermöglichen, dass diese Ziele auch erreicht werden.
Ganz konkret gab es jetzt auch wieder eine Ausschreibung zum Thema Wind, also Onshore-Windausschreibungen, die werden ja durch die BNetzA durchgeführt. Das heißt, die entsprechenden Mengen werden ausgeschrieben. Jeder kann dort sein Gebot abgeben und Gebotstermin war der 1. Mai. Und es war tatsächlich so, dass in Summe 1320 Megawatt ausgeschrieben waren, insgesamt aber nur Angebote von 947 Megawatt eingereicht wurden. Also es wurden weniger Projekte dort abgegeben, als eigentlich ausgeschrieben wurden. Und final wurden dann sogar noch ein bisschen weniger bezuschlagt. Also insgesamt 114 Gebote mit einem Umfang von 931 Megawatt wurden bezuschlagt. Die Gebote hatten eine Spannweite von 5,44 Cent pro kWh, also das ist sozusagen das, was garantiert wird, was man dann für die kWh bekommt, bis 5,88 Cent pro kWh. Hier vielleicht nochmal zum einen sortieren, also bei dem Strompreis, den wir momentan sehen, sind wir eher bei Faktor 4 drüber. Aber natürlich geht man ja davon aus, wenn sich der Markt wieder beruhigt, dass die Strompreise auch zurückgehen. Aber es zeigt schon, dass diese Preise, die dort verlangt werden, eigentlich relativ niedrig sind, wobei die 5,88 Cent auch wirklich der zulässige Höchstpreis dieser Ausschreibungsrunde waren. Also die BNetzA sagt immer, man darf maximal so und so viel pro kWh verlangen, wenn man an der Ausschreibung teilnimmt. Und so hat sich dann ein gewichteter durchschnittlicher Zuschlagswert von 5,85 Cent ergeben. Also die meisten lagen da dann schon wirklich an dem Höchstwert. Was zeigt auch, dass insgesamt der Markt das schon erkannt hat, dass es wohl diesmal nicht so viele Gebote geben wird. In der Vorrunde lag der Mittelwert bei 5,76 Cent, also jetzt nicht deutlich angestiegen, aber gut, es gibt ja auch diesen Maximalwert von 5,88 Cent, der dort vorgegeben ist.
Weißt du, wie das ist, wenn die nicht komplett ausgeschöpft werden, diese Ausschreibungen, kommt dann die Kapazität bei der nächsten Runde nochmal on top, das, was jetzt nicht vergeben wurde?
Soweit ich weiß, ist es so, dass natürlich insgesamt die Mengen dann in Summe reinkommen sollen, aber die BNetzA auch entsprechend eine Analyse macht, wie der Markt momentan ist, damit es eben nicht zu einer Unterzeichnung kommt und die Gebote alle strategisch sich sozusagen am oberen Ende platzieren. Das heißt, hier wird dann auch schon mal extra ein bisschen weniger ausgeschrieben, damit es wirklich auch zu einem Wettbewerb kommt.
Okay. Sehr schön. Dann sind wir durch. Wir haben zum Schluss noch einen Lesetipp. IRENA, also die Internationale Agentur Erneuerbare Energie, also International Renewable Energy Agency, hat einen Bericht veröffentlicht mit allen wichtigen Statistiken rund um die erneuerbaren Energien der letzten 10 Jahre. Also ich glaube auch besonders wie Wissenschaftler für die Modellierer ist es ein sehr schönes Nachschlagwerk. Das verlinken wir in den Shownotes.
Haben wir wieder was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.